Für das Gebet auch eben gerade, für meine Frau. Halleluja. Halleluja. Bevor wir reingehen jetzt in das nächste Kapitel von Apostelgeschichte, lass uns einmal ein Wort noch lesen vorweg, das einfach uns so einstimmt oder uns helfen kann, so zu sehen, das ist, wo der Geist Gottes hin will, das ist, was er bewirken möchte in uns, und das gefällt ihm, und dort kommt er einfach mit uns weiter. Jesaja 66, und ich glaube, das ist wirklich Gottes Programm, nicht nur jetzt für diese Tage, sondern überhaupt einfach, Gott wird etwas ganz Neues wirken in seinem Volk. Und ich denke aber auch, dass meine Erwartung, dass es ein besonderer Abend ist, das habe ich auch versucht anzuzeigen, indem ich also heute mit Krawatte komme, ja. Okay, 66, 2. Aber auf das, dort sagt der Herr, auf wen er schauen will. Vor einigen Tagen, ich hörte, das muss ich als Vorgeschichte sagen, ich hörte, wie in Pensacola diese Geschichte angefangen hat. Ihr wisst, dass dort eine besondere Bewegung des Heiligen Geistes, wo auch wirklich Menschen stark unter Überführung kommen und wo Heiden wirklich in beachtlicher Zahl echt zum lebendigen Glauben kommen. Und es fing alles an mit einer Predigt, und dort wurde gepredigt, how to get the attention of God, wie man die Aufmerksamkeit Gottes bekommt. Da dachte ich, das ist ein schöner Titel. Und dann habe ich mir gleich vorgestellt, mit welchen Aussagen wird da wohl diese Predigt dann gefüllt sein? Und dann kam ich unter anderem auch auf diese hier. Hier ist eine Bibelstelle, wo es beschrieben ist, auf wen Gott schaut. Du sagst, Gott ist gut, Gott schaut auf jeden. Ja, aber es gibt welche, auf die schaut er in besonderer Weise. Ja. Aber auf den will ich blicken, auf den Elenden und den zerschlagenen Geistes. Auf den, der zerschlagenen Geistes ist und der da zittert vor meinem Wort. Ich glaube, das ist, was der Geist Gottes wirklich beginnt zu wirken, dass wir in eine neue Offenheit und Gebrochenheit vor ihm kommen, und dass wir ansprechbar sind, dass wir nicht mehr so stumpf sind und dran vorbeigehen an dem, was ihn so beschäftigt, was ihn so bewegt. Und Gott sagt, wenn er diese Qualität, das hat nichts damit zu tun, dass ein Mensch unglücklich ist oder dass er irgendwie seelisch irgendwie kaputt ist, sondern das ist einfach eine Haltung von Gott, wo man an seine eigenen Grenzen kommt, wo man seine eigene Schwachheit sieht und wo man einfach weiß, das, was Gott geben möchte und was Gott auch von uns haben möchte. Wir haben es nicht in uns selbst, aber Gott, der gesagt hat, wir sollen heilig sein, er bewirkt es sogar in uns. Ja, alles, was er möchte, ist, dass wir wirklich an diesen Punkt kommen, wo wir wissen, ohne ihn sind wir nichts. Gott will schauen auf den Elenden, auf den, der zerschlagenen Geistes ist und der zittert vor seinem Wort. Gebe der Geist Gottes, dass wir das verstehen, dass wir das nicht missverstehen. Das kann man so schnell missverstehen. Und dass wir da wirklich uns ausstrecken, einfach in diese Dinge hineinzukommen. Das ist mein Gebet, dass der Herr echt Gnade gibt heute zum Hören und für mich auch zum Sprechen. Okay, so viel also zur Vorrede und jetzt wirklich zu Apostelgeschichte. Wir kommen jetzt zu Kapitel 3. Seht also, wir kommen doch vorwärts. Und mein Ziel ist eigentlich heute auch noch Kapitel 4 zu behandeln. Ihr habt schon gemerkt, wie Siegfried das auch sagte, ich mache keine bibelkundliche Abhandlung. Dazu bin ich auch nicht gerufen und dazu bin ich auch gar nicht fähig. Dass ich also jetzt alle Hintergründe, und dann zeige ich euch ein Dia, und hier ist der Areopag und da war der Paulus und so war die Straße, wo er langgelaufen ist. Das ist auch schön und das hilft uns irgendwie so ein Bild zu bekommen. Aber ich gehe einfach hier durch diesen Text und versuche so, wie ich empfinde, wie Schwerpunkte sind, einfach Aussagen herauszunehmen, die zu uns heute reden und die uns etwas bringen und dass wir nach vorne kommen. Hier also jetzt Kapitel 3, das ist besonders interessant, das ist das erste Wunder, das in der Apostelgeschichte, jedenfalls ein Heilungswunder, natürlich als der Geist kam und all diese Phänomene dort waren, der Wind, das waren Wunder, natürlich, aber hier haben wir ein erstes Wunder, das Gott getan hat an einem kranken Menschen, ein Zeichen. Und es ist interessant, den Zusammenhang zu sehen. Wir haben schon gestern gehört dann einfach über diese Berührung des Heiligen Geistes, die Veränderung der Herzen. Und das ist absolut die biblische Aussage, dass vor den Wundern kommt Umkehr, Reinigung und eine neue Liebe zueinander. Das ist die Reihenfolge, wie Gott wirken will. Und das sehen wir auch hier an seinem Wort so schön beschrieben. Jetzt lass mich einmal ein paar Verse lesen und dann werden wir da hineingehen und das herausnehmen, was heute für uns so gut sein könnte. Petrus aber und Johannes gingen um die 9. Stunde des Gebetes, die 9. zusammen hinauf in den Tempel im Namen Jesu. Und ein Mann, der von seiner Mutterleibe an lahm war, wurde herbeigetragen. Man setzte ihn täglich an die Pforte des Tempels, die man die Schöne nennt, damit er Almosen erbat von denen, die in den Tempel gingen. Als dieser Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel eintreten wollten, bat er, dass er Almosen empfinge. Petrus aber mit Johannes blickte fest auf ihn hin und sprach sie uns an. Er aber gab Acht auf sie, in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Petrus aber sprach, Silber und Gold besitze ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareas, geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand, richtete ihn auf. Sofort aber wurden seine Füße und seine Knöchel stark. Er sprang auf, konnte stehen und ging umher. Und er trat mit ihnen in den Tempel, ging umher und sprang und lobte Gott. Und das ganze Volk sah ihn umhergehen und Gott loben. Und sie erkannten ihn, dass er der war, der um Almosen an der schönen Pforte des Tempels gesessen. Und sie wurden mit Verwunderung und mit Erstaunen erfüllt über das, was sich mit ihm ereignet hatte. Während er aber den Petrus und Johannes festhielt, ist das nicht süß, lief das ganze Volk voller Erstaunen zu ihnen zusammen in der Säulenhalle, die Salomonshalle genannt wird. Halleluja. Das ist das erste Wunder, das Gott hier tut an einem kranken Menschen. Und wir können schon an diesem einen Beispiel sehen, wie wir es an vielen anderen dann in der Apostelgeschichte später auch wieder nachvollziehen könnten, dass Gott Wunder tut aus mehreren Gründen. Natürlich, Gott ist ein guter Gott und Gott möchte heilen. Das ist der allererste Grund natürlich. Gott einfach ist ein barmherziger Gott. Aber dann sehen wir auch diese Funktion von Wunder hier beschrieben, wie man das auch bei Jesus sehen kann. Wunder sind wie eine Alarmglocke oder wie ein Zeichen, etwas, was durch die ganze Stadt tönt und es bringt Menschen zusammen. Nicht unbedingt zum Glauben, aber es bringt sie zusammen. So wie es hier heißt, die Leute liefen zusammen. Und da war dann eine wunderbare Versammlung, die Petrus dann sofort erkannt hat, wofür die gut war, nämlich das Evangelium zu verkündigen. Und wenn wir uns heute beklagen, dass so wenig Leute kommen und wir sagen, ja, wir hätten zwar das Geld, ein Stadion zu mieten, aber was würde es nützen? Die kommen ja eh nicht, ja? Dann müssen wir aufpassen, dass wir nicht der Welt die Schuld geben, ja? Und dass wir sagen, ja, die Welt ist so weltlich. Früher sind sie gekommen, aber heute möchten sie nicht mehr kommen. Sie haben so viele andere Dinge. Da müssen wir sehr, sehr aufpassen, wem wir da die Schuld geben. Wenn wir das wären, und wir werden das wieder werden, wenn wir das wären, was wir sein sollen, hätten wir diese Probleme nicht. Wir müssten nicht so viel Geld ausgeben für Werbung und für Handzettel, weil knackige Wunder sind immer noch das beste Werbungsmittel, das es überhaupt gibt. Es ist unschlagbar. Ja, manche Leute, die so in der Evangelisation tätig sind, die beklagen sich, oh, wir haben so eine Konkurrenz und da sind die Zeugen Jehovas und da sind die und da sind jene und wie sollen wir da auch noch Platz und Gehör finden? Das ist alles Unsinn. Wenn wir so kommen, wie Gott uns das eigentlich geboten hat und wie es auch normal ist für die Präsentation des Evangeliums, dann sind wir konkurrenzlos. Weil Gott Zeichen und Wunder tun will. Das ist einfach seine Natur und er wird dadurch Menschen auf sich aufmerksam machen. Und das ist eine Sache, die Vorbereitung braucht und darum geht es uns, dass wir einfach hineinkommen in diese Dinge. Und eins der Punkte, die wir verstehen müssen, ja, dass wir wegkommen von dieser Mentalität, Wunder sind halt so Dinge, die geschehen irgendwie, irgendwann, man weiß nicht, ja, und wenn sie halt geschehen, dann wundert man sich, deswegen heißen sie auch Wunder und das ist alles, was man darüber weiß, ja. Und Gott in seiner Weisheit tut sie meistens nicht. Und wenn, dann in Amerika, ja, oder bei Rainer Bonnke, aber bei uns halt nicht. Und deswegen muss man das auch alles anzweifeln, ob das alles überhaupt so richtig ist oder so, ja. Da müssen wir aufpassen, die Haltung, die wir haben zum Worte Gottes, die Haltung, die wir haben zu Zeichen und Wundern, da gibt's auch diese liberal gemäßigte, ja, nur nicht wundersüchtig werden. Ja, da gibt es so Leute, die wollen immer ein Wunder haben. Ja, Gott will auch immer ein Wunder haben und nicht nur eins. Er will viele haben, weil er Städte erreichen will. Und Gott hat Schlüsselwunder wie diesen Menschen hier auch vorbereitet. Und sie können einfach nicht geschehen, weil in unserem Leben, in unseren Gemeinden, in unserem christlichen Lebensstil einfach so viele Blockaden noch da sind. Gott hat für jede Stadt und für jedes Dorf, er hat Schlüsselwunder vorbereitet. Das war das absolute Schlüsselwunder hier. Keiner konnte sagen, naja, also ich weiß nicht, ob du dir das nicht nur einbildest, so in der Begeisterung der Masse hast du auf einmal gedacht, du wärst geheilt und das ist sicherlich nur Suggestion. Ja, das war so überragend, so überzeugend, man konnte nichts dagegen sagen. Man konnte nicht irgendwie das wegpsychologisieren, wie das heute so gerne geschieht. Ja. Aber wollen wir nicht zu sehr auf die schimpfen, die da immer alles psychologisch irgendwie erklären wollen, was bei uns geschieht. Lass uns kräftigere Dinge suchen, ja, die eine solche Dimension haben, dass dann den anderen die Spucke wegbleiben. Dass sie sagen, also mit unseren besten psychologischen Erklärungsmodellen, hier fällt uns einfach nichts mehr ein. Das ist, was wir brauchen, dass Gott so kommt und Gott sich selbst als der Lebendige erweist. Ja, er will sich selbst vorstellen. Er selbst will sich zeigen, dass er der Lebendige ist. Und das konnte er tun. Und ich habe es in meinem eigenen Leben gesehen und ich bedauere das. Und ich bin so dahinterher. Es ist so schade, so wenige Dinge zu haben. Aber ich habe einige sehr knackige Dinge gesehen. Und ich habe gesehen, wenn Gott etwas tut, die Leute heutzutage, bei all dem Video und Fernsehen und Kino und Konzerten und was es alles gibt, wenn ein Wunder geschieht, sie rennen noch genauso wie vor 2000 Jahren. Da ist ein enormer Hunger nach dem Übernatürlichen. Deswegen sind die ganzen New Age-Dinger auch so voll. Da ist ein Hunger danach. Die Leute haben eine Sehnsucht. Sie wollen nicht in die Gemeinden und in die Kirchen kommen, weil sie sagen, wir haben schon genug Probleme. Aber wenn etwas sich bewegt, ja, wenn etwas Besonderes kommt, ja, ist schön, dass ihr lachen könnt, das ist gut. Ja, das heißt, wir sind bußfertig, wir sind bereit, wirklich in die Hufe zu kommen und nach vorne zu kommen und dieses alles hinter uns zu lassen, was den Herrn hindert. Ich teste immer bei solchen Witzen, wer lacht und wer nicht lacht, dann weiß ich, wenn keiner lacht, oh weh. Ja. Gott will sich selbst vorstellen. Er hat Kraft genug, er ist immer noch der Gleiche und er möchte, dass wir so mit ihm kooperieren, dass wir jeden Angriff der Welt, der uns abziehen möchte davon, und da gibt es viele, viele Angriffe, ja. Und eins der Hauptdinge, was uns als Christen irgendwie dann zurückhalten könnte, oh ja, bloß nicht fanatisch werden, bloß nicht extrem werden, bloß nicht wundersüchtig werden. Ja, wir sind nicht wundersüchtig, aber wir möchten einfach, dass Gott Gott sein darf. Das möchten wir haben, dass Gott sich erweisen kann, dass er kommen kann, dass er Raum hat in unseren Versammlungen, dass er Raum hat, wenn wir auf der Straße sind, dass er Raum hat, wenn wir mit einzelnen Leuten sprechen und wir voller Kühnheit wirklich in Situationen hineingehen können und sie beim Schopf packen können. Gott bereitet so viele Dinge vor, aber es mangelt an Kühnheit und an Verständnis, im Heiligen Geist zu erkennen, hier ist jetzt etwas vorbereitet, ja. So dass wir das ergreifen könnten und dass wir da hineinsteigen können und sagen, jetzt soll hier etwas geschehen. Und sie waren kühn, sie waren gewiss, sie erlebten so die Führung des Heiligen Geistes. Und sicherlich kann man hieraus nicht entnehmen, das haben sie jedes Mal gemacht, wenn sie zum Tempel gingen. Ja, der Heilige Geist war da und war mit ihnen und sie wussten, das sollen sie jetzt tun. Und das taten sie und nichts anderes, nicht mehr und nicht weniger. Und Gott konnte sich in dieser wunderbaren Weise dort einfach zeigen und hat die Massen herbeigelockt. Halleluja, man musste sie nicht überreden, sondern sie liefen herbei, sie liefen herbei. Das ganze Volk lief voller Erstaunen zu ihnen zusammen in der Säulenhalle. Und genau so ist es auch bei Jesus gewesen. Johannes 6, Vers 2, es folgte eine große Volksmenge, weil sie die Zeichen sahen, die er tat. Es folgte eine große Volksmenge. Das ist, warum uns keine Volksmenge folgt. Ja? Weil wir keine Zeichen haben. Hätten wir sie, es würde kein Gebäude in dieser Stadt groß genug sein, die Leute zu halten, die da kommen. Ja? Und wo immer du siehst, das Zeichen und Wunder geschehen, da stehen die Leute stundenlang, manchmal einen Tag lang vorher, um einen Platz zu kriegen. Ja? Sogar auch in der sogenannten modernen westlichen Welt. Wo immer wirklich Wunder geschehen, wirst du sehen, dass die Massen in Bewegung kommen und dass sie rennen. Vor ein paar Wochen sprach ich mit einem indischen Bruder und der sagte, ja, wir waren auf so einer prophetischen Konferenz und er sagt, oh, er liebt das, diese ganzen prophetischen Sachen. Aber weißt du, bei uns zu Hause in Indien, da geht das nicht. Das interessiert keinen, ja. Da müssen wir anders arbeiten. Da müssen wir mit Zeichen und Wundern kommen und dann läuft das. Und dann kommen die Menschen, ja. Und demnächst gehen wir wieder hin. Da habe ich ein Feld gemietet, da passen 50.000 Leute drauf und da kommen wir dann hin und das wird voll sein. Das wird voll sein. Sagt er, das mit dem Prophetischen ist gut, aber da funktioniert es. Da müssen wir mit Zeichen und Wundern arbeiten. Ich dachte, ach, das macht er einfach irgendwie so. Und ich glaube, die größte Blockade einfach ist dieser aufgeklärte Rationalismus. Nicht in der Welt. Bei uns. Dieses, wir wissen alles, wir können alles erklären. Ach, du willst mir doch nicht sagen, Gott würde heute noch Wunder tun. Ach, ich dachte, du bist schon ein bisschen reifer in deinem Glauben. Ich bin an der theologischen Fakultät gewesen, da haben sie mir das beibringen wollen. Wer an Wunder glaubt, beweist damit, dass sein Glauben in einem sehr primitiven Entwicklungsstadium ist. Ja, das wollten sie mir da erklären. Wirklich. Ich war sehr erstaunt über diese Sichtweise. Ich wusste gar nicht, dass man so schief gewickelt sein kann. Wir können da mal einen Sprung machen, einfach um zu sehen, das ist die Reaktion, wenn etwas Wirkliches geschieht. Apostelgeschichte 8, Philippus. Vers 6, die Volksmengen achteten einmütig auf das, was von Philippus geredet wurde, indem sie zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Warum achteten sie einmütig? Das heißt, sie waren wirklich interessiert, die hörten wirklich hin. Nicht so, wie wir das erleben, wenn wir in der Fußgängerzone stehen mit unserer Gitarre, Schramm, Schramm, und dann gehen die Leute vorbei, ach, und dann gehen sie weiter. Sie achteten einmütig auf das, was von Philippus geredet wurde, weil sie die Zeichen gesehen haben, die er tat. Denn von vielen, die unreine Geister hatten, fuhren sie aus mit lauter Stimme schreiend und viele Gelähmte und Lahme wurden geheilt. Und es war große Freude in jener Stadt. Halleluja. Die Leute hörten zu, weil sie gesehen haben, es ist wert, hier zuzuhören. Und wenn wir jemals unseren Auftrag erfüllen wollen, wir müssen zurückkommen zu dieser Einfachheit. Wir müssen zurückkommen und wir müssen dieses Ziel haben. Alles Hindernis muss aus dem Weg und wir wollen Gott erlauben, uns zu verändern, damit wir wieder einfach werden, damit wir kindlich werden und damit dieses überkandidelte und sophisticated oder dieses ganze verschraubte, dieses vielschichtig komplexe, ja weißt du, so einfach kann man das nicht sehen und das hat viele Dimensionen und Aspekte, laber, 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 damit kommst du keinen Zentimeter weiter. Kein Zentimeter weiter, das muss alles raus, dieser ganze Müll muss raus, das muss raus. Ja, wir sind das Problem, nicht die ungläubige Welt, ja. Und wir brauchen wieder diese Einfachheit, wir brauchen dieses Herz, das hört und das zupacken kann und das glauben kann. So hat es Gott gesagt und so wird er es tun und kein bisschen anders. Und das können wir uns nicht irgendwo selber verschaffen, aber wir können sagen, Mensch, du hast ja recht. Ich trenne mich von diesem Gemäßigten, von diesem, naja, es wäre schön, wenn es passieren würde. So wird es nie passieren. Es wird nur passieren, wenn wir alles auf eine Karte setzen, wenn wir radikal werden. Wenn wir rauskommen aus diesem Mittelmaß, wie das Siegfried vorhin gesagt hatte, und wenn wir sagen, ich habe keine Alternative, das muss ich haben in meinem Leben, das muss ich haben in meiner Gemeinde, in meinem Hauskreis, in meinem evangelistischen Team. Wir wollen die Kraft Gottes sehen, wie Menschen berührt werden. Und etwas anderes kommt für mich nicht in Frage. Und der Heilige Geist muss uns dort hineinführen, dass wir radikal werden. Aber damit geht, oder das ist auch, es ist auch notwendig, dass wir unser Denken verändern und dass wir mitgehen. Ja? Und wir haben eine Gelegenheit jetzt schon, nachher werden wir beten, und wir haben eine Gelegenheit zu reagieren und sagen, Mensch, ja, meine Haltung zu Zeichen und Wundern, die waren nicht so besonders. Die waren mehr so, naja, mal sehen, ob es das wirklich gibt. Ja, mal sehen, ob Gott uns die Gnade gibt, dass eines Tages vielleicht auch einmal in unserer Gemeinde das geschieht. Das ist alles Pappalapapp. Das ist nicht, wie Gott denkt. Das sollte regelmäßig geschehen. Und alles andere ist ein Grund dafür, dass wir schreien zu Gott und sagen, Gott, was ist verkehrt? Wo ist die Bremse? Nicht in einer selbstverdammenden Art und Weise, ja? Bitte, wir freuen uns zum Herrn, wir gehen nach vorne und Buße tun ist schön und macht Spaß, ja? Gestern haben wir es versucht, kam noch nicht zu weit, heute werden wir weitermachen, ja? Nicht, dass wir uns verdammen und sagen, Hilfe, ich muss da jetzt was leisten. Wir müssen nicht was leisten, wir müssen anders werden, wir müssen ehrlich werden. Wir dürfen ehrlich werden, sagen wir, liebe so. Es ist so schön, wenn wir diesen Lügen- und Heuchelballast, wenn wir den ablegen können. Und wenn wir sagen, was wir meinen, und wenn wir meinen, was wir sagen, das ist so schön. Es läuft sich so schön ohne diesen Gepäck auf dem Rücken. Das ist gut für uns und das ist gut für unsere Beziehungen, dass wir da klar werden, dass wir sauber werden. Amen. Hey, seid ihr noch da heute? Gut. Halleluja. Sie achteten darauf. Es heißt sogar von Jesus, dass die Zeichen und Wunder sein Ausweis gewesen sind. Und wenn wir den Dienst haben wie Jesus. Jesus war gesandt vom Vater, um den Vater zu repräsentieren. Und dann sagt er, genauso wie ich gesandt bin, sende ich euch. Wir sind gesandt, um Jesus zu repräsentieren. Wenn Zeichen und Wunder ein Ausweis von Jesus waren, Apostelgeschichte 2, 22. Er wurde von Gott erwiesen durch Machttaten. Also die Machttaten waren der Beweis, hey, der ist von Gott, das ist nicht irgendwie so was Selbstgemachtes. Er wurde erwiesen, das war sein Ausweis. Nicht seine Abschlüsse und Doktorgrade oder irgendwas, ja, nichts dagegen. Wenn Doktorgrade plus Zeichen im Wunder, kann das sogar noch besser sein, ja. Aber nur Doktor und Halleluja. Von Gott erwiesen. Und so war es auch bei den Aposteln. 14,3, apostolisch, Gott gab dem Wort seiner Gnade Zeugnis. Gott gab dem Wort seiner Gnade Zeugnis, indem er Zeichen und Wunder geschehen ließ. Er gab Zeugnis. Gott gab Zeugnis. Das ist der Plan Gottes. So möchte Gott arbeiten. So hat Gott immer gearbeitet. Ja? Ich musste so denken bei der Vorbereitung an diese Situation. Mose wird geschickt zu Pharao. Ja? Und Pharao soll bewegt werden, ein Volk von 2 Millionen billiger Arbeitskräfte, diese Sklaven loszulassen. Ja? Das ist in sich schon ein Wahnsinnsunterfangen, aber das ist Gott. Ja? Er schickt einen Mann, um ein Weltreich auf die Knie zu zwingen. Und wie rüstet er ihn aus? Mit einem Knüppel. Ein Mann mit einem Knüppel gegen ein Weltreich. Das ist Gott. Er gibt ihm keine Armeen zur Seite oder irgendwas. Er gibt ihm einen Stab. Das ist alles. Ja? Gott erwählt sich das Schwache. Halleluja. Deswegen haben wir eine Chance. Preis dem Herrn. Ja? Und wir können auch diese Stelle lesen. 2. Mose 7. Gott gibt ihm genaue Anweisungen, wie er mit diesem Potentaten da umgehen soll. Zweite Mose 7 und dann Vers 8. Und der Herr sprach zu Mose und Aaron, wenn der Pharao zu euch reden und sagen wird, weist euch durch ein Wunder aus. Also Gott hat schon gewusst, was der Pharao für ein Kaliber war. Ja? Und er wusste, wie er reagieren würde. Ja, dann was? Dann sollst du zu Aaron sagen. Aaron, erkläre ihm, nein, nicht im Schauen, sondern im Glauben liegt die Würze. Pharao, du musst jetzt nicht Wunder sehen, du musst glauben. Nein. Gott sagt, wenn er sagt, weist euch durch ein Wunder aus, dann nimm deinen Stab und wirf ihn vor dem Pharao hin. Er wird zur Schlange werden. Also mit anderen Worten, wenn er nach einem Wunder fragt, dann gib ihm eins. Gib ihm das Wunder, das er haben möchte. So hat Gott ausgewiesen, dass Mose und Aaron wirklich von Gott geschickt waren und dass das nicht ihr eigener Plan war. Weist euch durch ein Wunder aus. Und ich glaube, das ist auch, was die Welt heute sagt. Ja, wenn ihr wirklich den lebendigen Gott habt, dann wo ist er in eurer Mitte? Wo ist er denn? Wo ist er? wie es heißt, warum sollen die Heiden länger sagen, wo ist euer Gott? Nicht, dass wir uns selber unter Druck bringen und sagen, wir müssen jetzt Wunder tun. Wir können keine Wunder tun. Niemand von uns kann Wunder tun. Ja, Wunder geschehen in einer Beziehung zu Gott, wo wir gehorsam sind, wo wir an ihn ausgeliefert sind, wo wir tun, was er uns sagt. Da geschehen Wunder, wo wir so nah an ihm leben, dass wir seine Stimme hören. Da geschehen Wunder. Wir können keine Wunder tun. Ja, aber wir können unseren Lebensstil verändern und wir können tiefer hineinkommen in diese Beziehung mit Gott und wir können lernen, in den kleinen Dingen im Alltag gehorsam zu werden. So dass er dann beginnen kann zu wirken. Wir können Gott erlauben, uns zu befreien von der Menschenfurcht. Das ist eines der größten Hindernisse für Wunder. Ja? Gott gibt Situationen, der Nachbar klagt über seinen kranken Rücken, ja, und bei dem macht es poch, 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 ja, und du weißt, ich könnte und ich sollte auch ihm jetzt anbieten, für ihn zu beten, ja, und du sagst, ach ja, also ich hatte das auch mal und ich kenne da einen guten Arzt um die Ecke und so schleichen wir uns aus der Situation, die Gott eigentlich bereitet hat. Ja? Und wir müssen befreit werden von der Menschenfurcht. Ja? Und das beginnt damit, dass wir ehrlich werden, dass wir sagen, ja, wir sind schon so lange Christ und da ist Menschenfurcht da. Oh Gott, setz mich frei davon. Setz mich frei. Ich kenne so viele Leute, die im Alltag nicht die Riesendinge wie diesen 40 Jahre von Geburt an lahmen Menschen, aber in einer schönen Weise wirklich diese Dinge sehen und wie Gott dort arbeitet und Menschen einfach berührt. Wunder sind eine Zusammenarbeit, wo Gott mit uns wirkt, aber wo er uns ganz hat und wo wir mit ihm fließen können und wo wir die Dinge, die er uns zeigt, dann auch tun können. Und wir brauchen diese Sicht. Der Gott, dem wir dienen, ist ein Gott, der gerne Gutes tun will, der gerne eingreifen möchte, der gerne heilen möchte, der gerne befreien möchte, der sich erweisen möchte als überlegen über Krankheiten und dämonische Angriffe. Jesus sagt, oder die Schrift sagt über Jesus, dazu ist er gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören. 1. Johannes 3, Vers 8, eine meiner Lieblingsstellen. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre, nicht darüber diskutiere und ein nettes Deckchen von Theologie darüber werfe, ja, sondern sie zu zerstören, das ist, ja, und wir haben so einen soften Jesus und wir müssen mal erkennen, da ist ein brennendes Verlangen, da ist die Löwennatur gegen die Werke des Teufels, ja. Jesus kann das nicht ertragen, dass Menschen gebunden sind, wo er doch auf Golgatha alles bezahlt hat. Er kann das nicht ertragen. Und er möchte, dass wir ausgerüstet sind und dass wir losgehen und dass wir im Heiligen Geist beginnen, wirklich Hände aufzulegen und kühn zu sein und zu befehlen im Namen Jesu. Das ist sein Plan. So hat er sich die ganze Geschichte vorgestellt. Er hat gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Er tut das. Er hat den Plan. Er hat die Sicht, wie das Ganze auszusehen hat. Ja. Und wir haben uns so in die Ecke drängen lassen von theologischen, religiösen Stimmen. Ja, wenn wir Wunder suchen, dann sind wir schon extrem. Wahrscheinlich sind wir eine Sekte. Und wir sind solche Leisetreter geworden. Wir sind so vorsichtig geworden. Ja. Und uns hält diese Angst zurück. Ja, was passiert, wenn nichts passiert? Ja. Wenn ich jetzt bitte. Ja. Ja, was passiert, wenn du für deinen Nachbarn betest und es geschieht nichts? Was passiert dann? Du hast Punkte gemacht bei Gott, weil du deine Angst überwunden hast. Ja? Du bist nicht verantwortlich dafür, dass es nicht funktioniert hat, aber du bist verantwortlich, ob du diese Situation ergreifst oder nicht. Ja? Und du sagst dann, wenn der Teufel kommt und sagt, ey, siehst du, ich habe es ja gleich gesagt, dann sagst du, Teufel, ich sage dir eins, die nächste Situation ist meine. Die nächste Situation ist meine. Und ich werde es tun, nicht weil ich glaube, dass ich Wunder tun kann, aber weil ich glaube, dass Gott Gott ist und er wird sich erweisen. Und da ist so ein Faktor von Zähigkeit, von Ausdauer. Und da gibt es einfach enorme Widerstände der Finsternis gegen dich, wenn du dich entscheidest, du willst auf Kranken die Hände legen. Und alle, die ich kenne, die in einem markanten Heilungsdienst sind, haben damit begonnen, dass sie für Dutzende von Leuten gebetet haben und es ist nichts passiert. Und der Unterschied zwischen denen und uns ist, die haben weitergemacht. Das ist der Unterschied. Und wir haben gesagt, naja, siehst du, Es passiert halt nichts. Es ist nicht unsere Verantwortung. Und wir sollten nicht dieses Ding so im Nacken immer zulassen. Ja, was passiert, wenn nichts passiert? Andersrum. Was passiert, wenn was passiert? Ja? Mann, was würde passieren? Der würde wirklich geheilt sein. Gott würde wirklich kommen. Ja? Und dann sehen wir überraschende Dinge. Wir sehen, wie Leute auf einmal so berührt werden von der Kraft Gottes. Wir können sehen, wie Menschen in einem Augenblick ihren ganzen ideologischen Überbau verlieren, als wenn sie im Unterhemd dastehen. Das fällt alles, diese ganze Gott gibt's nicht und jeder ist seines eigenen Glückes Schmied und es gibt keine absoluten Maßstäbe und keine Wahrheit. Das alles in einem Augenblick mit einer Berührung der Kraft Gottes fällt von den Leuten runter und sie stehen da und sagen, Mann, und sind tief berührt. Ich habe das gesehen. Ja, wie die Kraft Gottes Menschen einfach, die hochintellektuell irgendwie hier oben sich viel zusammengezimmert haben, wie die berührt worden sind und wie die auf einmal spüren, da ist etwas da, was in ihr Weltbild nicht hineinpasst. Ich habe das gesehen an der Uni, ich habe das gesehen mit Leuten, die verschiedenen Glaubens- oder Religionen anhängen und so weiter. Die Kraft Gottes ist immer noch das Beste. Ja. Und wir sollten wissen, wir sind gesalbt, ja? Und wenn du die Salbung in Aktion sehen willst, dann greif die nächste Situation. Und du kannst heute Abend, wenn wir beten, dich festlegen und sagen, Gott, ich werde die nächste Situation wahrnehmen. Und dann, die erkennst du daran, es macht poch, poch, poch. Ja? Der Sekundenzeiger scheint eingeschlafen zu sein, ja? Die Zeit geht nicht voran, ja? Und irgendwie die Worte sind alle so wie in Zeitlupe und alles in dir sagt, hey, diese Situation ist jetzt total vorbereitet, jetzt kannst du loslegen. Daran erkennst du das, du bist jetzt dran, ja? Und dann geh in die Offensive, ja? Geh in die Offensive. Ich rede nicht davon, dass du irgendwelche Versprechungen machen sollst, die du nicht wirklich in deinem Herzen hast. Ich sage nicht, ja, aus deinem Kopf heraus, einfach weil du eine Lehre über Heilung im Kopf hast, sagst du jetzt, Gott heilt dich jetzt. Ja, ich würde das nicht tun. Wenn Gott mir nicht sagt, jetzt, wenn du Hände auflegst, wird das und das geschehen. Ich würde das nicht tun. Weil hinterher siehst du ganz schön blass aus. Ja, nicht, dass wir uns auf den Fall wieder vorbereiten, dass nichts geschieht. Ja, aber wir müssen redlich sein. Und ich habe Situationen gesehen, wo ich wusste, wo Gott mir übernatürlich gezeigt hat, mit Worten der Erkenntnis, die stärksten Wunder, plötzliche Eingriffe Gottes, die ich gesehen habe, sind mit Worten der Erkenntnis gewesen. Gott hat mir das gezeigt. Ich habe das gesehen, wie in einem Röntgenfilm. Und ich habe dieser Person gesagt, da kam sie an, die Kraft Gottes war schon auf, ich habe gesagt, du wirst jetzt geheilt. Aber dann wurde sie auch geheilt. Aber das habe ich nicht gesagt aus einer theoretischen Mutmaßung. Ich weiß ja, bei Jesus wurden sie alle geheilt und jetzt nehme ich das mal so an, sondern das muss anders kommen, sonst sind wir da nicht redlich. Ja? Aber wir müssen so nicht anfangen und das wird auch so nicht beginnen, aber wir können sagen, darf ich anbieten zu beten? Ich glaube an einen Gott, der sich der Kranken erbarmt. Ich glaube an einen Gott, der mit Kraft kommt und der eingreift, hier und jetzt. Ja? Und sogar oftmals, wenn nicht eine körperliche Heilung geschieht, die Salbung ist da und Menschen werden mit der Gegenwart Gottes konfrontiert. Und sie erleben etwas, was sie nicht theologisch einordnen können, aber sie haben eine Berührung mit dem Himmel. Ja, und sie erleben den Frieden Gottes und sie erleben, Mensch, auf einmal, da können sie durchatmen und irgendwie, das ist auf einmal alles wie anders, ganz anders. Ja. Also Gott wird Gelegenheiten wahrnehmen, wenn wir die ergreifen und wenn wir dort den Mut haben, mit ihm zu kooperieren. Lass uns da hineinsteigen, lass uns eine Sehnsucht entwickeln, lass uns alle Ängste beiseite lassen und danach trachten, dass wir da wirkliche Partner des Heiligen Geistes werden. Denn es ist der Heilige Geist, ja, wie bei Jesus, das war die Salbung auf ihm. Ja, und wir können danach trachten, Partner zu werden des Heiligen Geistes. Paulus sagt von sich in 2. Korinther 3, Diener des Geistes zu sein. Er sagt, wir erweisen uns als Diener des neuen Bundes, nicht des Buchstaben, sondern des Geistes, Diener des Geistes. Ich finde es so wunderbar, dass wir einfach den Heiligen Geist nicht nur kennenlernen können als den, der uns die Liebe vom Vater bringt, sondern auch dessen Partner wir werden können. Ja? Da gibt es diese wunderbare Geschichte. Ich habe darüber nachgedacht, Partnerschaft mit dem Heiligen Geist. Und dann kam mir diese wunderbare kleine Episode in den Sinn. Jonathan hatte einen Waffenträger. Und ich hatte das in mir, dieses Wort auf einmal. Waffenträger des Heiligen Geistes. Das hat mir gefallen. Habe ich noch nie vorher gehört, dachte ich, das spricht mich an. Habe ich das gelesen. Und das ist so schön. Ganz kurze Geschichte, aber es war so, Jonathan hatte einen Waffenträger. Das heißt, Jonathan hatte Gelüste, in den Krieg zu ziehen. Und weil er so viele Waffen hatte und so viele verschiedene Operationen damit durchführen musste und wollte, brauchte er einen Waffenträger. Er war der Kämpfer, der Waffenträger war der Waffenträger. Und er sagt zum Waffenträger, lass uns rübergehen in das Lager der Philister. Und der Waffenträger sagt, tu, was du dir vorgenommen hast. Alles, was in deinem Herzen ist, tu. Geh nur hin, ich werde mitgehen, wo immer hin du willst. Und ich sagte, wow, das ist, was der Heilige Geist sucht. Waffenträger, er hat die Gaben. Du hast keine Gaben, oder? Wort der Erkenntnis, kannst du mir gerade mal eins geben? Das hast du nicht parat. Du hast es nicht. Und wenn dir einer erzählt, der kann auf Knopfdruck weiß sagen, ich würde schnell das Meeting verlassen. Entschuldige, wenn das jemand trifft hier. Wir haben die Gaben nicht unter Kontrolle. Wenn der Geist nicht sich bewegt, dann bewegt er sich nicht. Dann kannst du dich vielleicht bewegen, aber das wird sehr gefährlich werden. Das wird sehr gefährlich werden, ja. Die Geistesgaben zu betätigen ohne die Salbung des Heiligen Geistes. Ich möchte nichts damit zu tun haben. Da öffnest du dich für sonst was. Sagst du, aber wieso, das Wort war doch schön, war doch gut. Ja und, kann der Teufel dir auch schöne, gute Worte geben? Die Frau mit dem Wahrsagegeist, ja, die sagte, was Paulus für einer ist. Und trotzdem war es ein böser Geist, der da geredet hat. Ja, und es gibt so viele religiöse Geister. Und lass uns abhängig sein vom Heiligen Geist. Und wenn er sich nicht bewegt, wir werden nichts tun. Aber wenn er sich bewegt, dann wollen wir mitgehen. Und lass uns diese Partnerschaft suchen. Heiliger Geist, ich möchte dein Waffenträger sein. Können wir auch heute Abend beten. Ich sammle nur Gebetsanliegen für nachher. Ja? Ja? Ich möchte dir sagen, wo du hingehst. Und er möchte in den Krieg ziehen. Er möchte Beute machen. Der Heilige Geist ist mächtig im Streit und er möchte Beute machen. Und er möchte losgehen und Menschen erreichen für den Herrn. Und er hat Waffen und wir sind seine Waffenträger. Und wir können dann einfach mit ihm kooperieren. Und das beginnt, wenn wir sagen, wo du hingehst, geh nur hin. Wo du hingehst, will ich auch gehen. Wo du hingehst, ich werde mitgehen. Oh, wunderbar, wunderbar. Das ist, was er sucht. Er sucht nicht Kraft, er sucht nicht Intellekt, er sucht nicht wunderbare Fähigkeiten oder brillante Persönlichkeiten, er sucht Verfügbarkeit. Das ist, was er sucht, dass er Herzen hat, die ansprechbar sind, wo er nachts um 3 anklopfen kann und wo wir spüren, jetzt ist Zeit, aus dem Bett zu steigen und zu beten. Das ist, was er sucht. Ja, Verfügbarkeit. Wir denken immer, wir müssen so große Leistung tun. Nein, wir müssen nur verfügbar sein. Und wir sagen immer, oh, ich bin so schwach und ich kann mit Gott nicht zusammenarbeiten. Nein, die Wahrheit ist, wir sind viel zu stark. Wir sind viel zu geübt im Widerstehen. Wir müssen nicht stark werden, wir müssen schwach werden. Ja, dass wenn er dann klopft und sagt, er möchte jetzt, dass wir beten in diese Richtung und dieses und jenes, dass wir dann mitfließen, dass wir aus den Federn kommen und dass wir einfach reagieren. Er hat die Initiative, wir müssen nur mitgehen mit ihm. Halleluja. Lass uns eine Sehnsucht entwickeln. Lass uns, wie ich das gestern schon gesagt habe, den Status quo verurteilen. Und sagen, was wir jetzt haben, ist nicht normal. Das ist nicht biblisch. Das ist unserem Gott einfach nicht angemessen. Das ist nicht würdig. Das ist nicht, was ihn wirklich repräsentiert. Und etwas, was wir tun können, einfach um uns vorzubereiten, das betrifft jetzt diesen Punkt, wir haben es hier gelesen im Text, dass dieses Wunder geschehen ist im Namen Jesu. Er sagt, was ich habe, das gebe ich dir im Namen Jesu Christi. Dieses Wunder war ein Wunder im Namen Jesu. Später, als er das dann erklärt, den Leuten, Vers 16. Durch den Glauben an seinen Namen hat sein Name diesen, den er sieht und kennt, stark gemacht. Und der durch ihn bewirkte Glaube hat ihm diese vollkommene Gesundheit gegeben vor euch allen. Das ist ein Satz, da ist so viel drin. Ja, Glauben an den Namen Jesu, der hat das Wunder bewirkt. Ja, und der Name Jesu bewirkt auch wiederum Glauben bei denen, die etwas empfangen sollen. Und einer der Schlüssel für Wunder und nach meiner Sicht auch ein Schlüssel überhaupt für die ganze Apostelgeschichte ist der Name Jesu. Ein Name Jesu. Ich sehe etliche Schlüssel in der Apostelgeschichte, wenn wir durch das ganze Buch gehen würden. Ja, ich sehe den Namen, natürlich den Heiligen Geist, das ist ganz klar. Der Heilige Geist und sein Wesen, sein Wirken, das ist ein ganz zentraler Punkt, Begriff, ist das nicht so ein schönes Wort, aber eine Schlüsselrolle in der Apostelgeschichte hat der Heilige Geist. Auch das Wort Gottes und der Name Jesu und auch Gebet. Und wenn unser Gemeindeleben und unser Glaubensleben sich mehr um diese zentralen Themen herum organisieren würde, ja, dass das wieder mehr Raum bekommt, dass das im Alltag wirklich Platz nimmt. Und ich kann das jetzt nicht in der Tiefe tun, aber ich möchte euch, besonders die ihr hier diesen Kurs mitmacht, ich möchte euch herausfordern, dass ihr einmal studiert, welchen Platz der Name des Herrn hat, einfach bei den Gläubigen damals. Und dann werden wir sehen, das war nicht ein kleines Randthema, das war ein so zentrales Thema, der Name des Herrn. Ja? Und du holst dir all diese hunderte von Schriftstellen aus der Bibel über den Namen des Herrn und dann gehst du da betenderweise rüber und dann entdeckst du, was da drin ist. Das ist so zentral. Und dann können wir das vergleichen und können sehen, Mensch, das hat nicht den Platz in meinem Leben, wie es das hat bei den Gläubigen. Ihr ganzes Trachten, ihr ganzes Verlangen war ausgerichtet darauf, für diesen Namen zu leben. Diesem Namen Ehre zu machen. Und das war etwas Entsetzliches, etwas Schlimmes, dass dieser Name zum Beispiel verunehrt würde oder entweiht würde. Als der Tempel gebaut werden sollte, da wurde gesagt, das soll ein Tempel sein für seinen Namen. Und heute, wir haben keine Tempel, haben keine großen Gebäude, aber wir sind als Christen, als Gemeinde, wir sind der Tempel des Herrn und das soll ein Tempel sein für seinen Namen. Für seinen Namen. Und das bedeutet, dass wir Stellung beziehen. Das bedeutet, dass wir uns verändern, dass wir absolute Maßstäbe haben. Unser Problem ist heute, wir haben zu viele Wischiwaschi-Maßstäbe. Die sogenannte, in der Philosophie nennt man das, die Situationsethik. Ja, das heißt also immer die Situation entscheidet, ob das jetzt gerade richtig ist oder falsch ist. Ja, also zum Beispiel der Arzt könnte zu einer Frau sagen, die in Eheproblemen ist, also dir würde es ganz gut tun, einmal fremd zu gehen. Es gibt Psychologen und Ärzte, die geben solche Ratschläge. Ja, jetzt hat es der Arzt gesagt, jetzt ist es medizinisch und menschlich vertretbar. Und ich glaube, dieses ganze Denken, dass es keine Absoluta mehr gibt, dass es keine heiligen Dinge gibt, dass es keine unantastbaren Werte gibt, das ist auch hineingekrochen in die Gemeinde. Und wir sagen, im Prinzip ja. Wenn ich das schon höre, im Prinzip ja. Im Prinzip immer. Und ohne Prinzip immer. Das ist Gottes heiliger Maßstab. Ja. Und dieses ganze Konzept von Gelübde. Wir legen uns fest, das haben wir und das werden wir niemals haben in unserem Leben. Und wenn du in den Dienst kommst, du wirst sehen, ohne dass du dich vorher festlegst, du wirst in Versuchung, du wirst fallen. Der Teufel wird dich niedermähen. Du hast keine Chance. Du kannst nicht in der Situation der Versuchung dir noch ein paar Maßstäbe zurechtlegen. Das ist viel zu spät. Du brauchst das vorher. Und in den kleinen Situationen übst du ein. Das ist eine heilige Sache. Und das träume ich nicht. Das denke ich nicht. Das fantasiere ich nicht. Damit beschäftige ich mich nicht. Nur das durchzuziehen gibt dir die Kraft dann in der Versuchungssituation auch wirklich zu widerstehen. Aber wenn vorher deine Fantasiewelt und deine Gedankenwelt schon wie so ein Verschiebebahnhof ist, da rattert's rein und raus, ja, ohne dass man das noch irgendwie überschauen kann, ja, auf vielen Gleisen fährt da vieles gleichzeitig ab und rein und raus, ja, dann ist da keine Kraft zu widerstehen, wenn es ernst wird. Und wenn wir wirklich mit Gott gehen wollen und wenn wir das Königreich Gottes sehen wollen, wenn wir sehen wollen, wie der Name Jesu wirklich hochgehoben wird in unserem Leben, dann wird es solche Situationen